Wer redet, ist nicht tot. Der Kulturpodcast mit Tanno Gerke und Jonas Mahon.
So, schönen guten Tag, Jonas.
Guten Tag.
Wie geht es dir?
Den Umstehenden entsprechend.
Wer steht denn um dich herum?
Keiner, aber ich finde nur diese Möglichkeiten unserer Sprache so vielfältig.
Ja, das hatte ich mir schon fast gedacht. Wünschst du dir denn, dass Leute mal gerne wieder um dich herum stehen? In welcher Form auch immer?
Du wirst lachen, um mich stehen schon so ein paar Leute. Also gut, um mich stehen so. In welche Gesichter blicke ich? Wenn jetzt ich erzähle. Ja, genau.
Kann ich sagen, ne?
Willst du Leute raten? Vielleicht errätst du wen.
Ja, ich kann natürlich einen, weiß ich schon. Stefan George.
Ja, aber der ist zweimal. Von daher ist das schon in Ordnung, wenn du. Ja. Ja, also ich bin jetzt ganz ehrlich, ohne Koketterie, ja. Also erst sehe ich George, darüber sehe ich Goethe, darüber schräg Schilling. Hinter mir sehe ich.
Ich dachte, der wurde gecancelt.
Ja, aber der steht da oben als Bild auf meinem sehr, sehr hohen, schönen Bücherschrank. Da komme ich nicht so häufig hoch. Also so lange bis zum nächsten Umzug steht er noch da, würde ich mal sagen.
Ja, oder bis du mich dann mal bei dir einlädst noch final und dann können wir eine Räuberleiter machen.
Frage, oder so. Ja, weil wenn man sich hier schon so eingenistet hat in Dresden in so einem Musennest, wie der Tellkamp ja schreibt, dann solltest zumindest auch du das mal gesehen haben.
Weil ja, das finde ich eigentlich
das,
auch.
Das hättest du dir schon verdient, ja. Naja. Natürlich durch deine Tapferkeit, ja, durch deine Rührigkeit und so, ja.
Andere was kommen du denn da, das mit meiner ja, Rührigkeit. Das hätte ich doch gerne halt, mal ausdefiniert.
Ja, du bist halt zäh und immer dabei geblieben und so. Anderen habe ich vielleicht das gewährt, hier reinzukommen und habe mir nach einer Woche oder Monaten gedacht, da war ich zu vorschnell. Bei dir ist ja mittlerweile klar, du drängst dich einem nicht auf wie irgendeine Erscheinung, so eine Blitzartige, wo man sagt, ja, muss, aber der Tano, irgendwann bist du halt immer noch da und dann sagt man, warum kommst du nicht mal vorbei?
Ja, ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist oder ob das eher sowas Parasitenartiges hat.
Ja, aber natürlich.
Ich bin ja ein positiver Mensch und daher lege ich das eher mal ja auch dementsprechend positiv aus. Ja.
Wir ziehen uns doch ständig auch auf damit. Auch du wirst denn nicht in Abrede stellen, dass nicht alles, was du mir schon gesagt hast, ein Kompliment war.
Nein, natürlich nicht.
Ja, aber eben. Also hinter mir ist Lord Byron, so ein Jugendbildnis, wo ich extra die Lizenz für gekauft habe, so ein weinrotes. Das muss weinrot sein, weil darunter ist sind die beiden Regalmeter mit den weinroten Büchern. Ja.
Aber es ist nicht das von Lord Byron, wo er so verträumt auf dem Tisch mit dem Kopf in der Handfläche.
Nee, da ist er ja schon Mitte 20. Auf meinem ist er so höchstens 13, würde ich sagen. Ist er sehr, sehr jung. Ja. Daneben ist Friedrich Wolters, Gundolf und Melchior Lechter. Die gucken alle ein bisschen finster drein, aber gut, du weißt, da war eine schlimme Zeit damals. Ja, und eigentlich sonst. Das andere Bild will ich nicht nennen, weil es jetzt zu selbstherrlich klingen würde. Da bin ich drauf,
mit noch ein paar anderen. Tatsächlich?
Ja, ja.
Aber ich frage mich natürlich, wo sind die Frauen?
Gut, also in meinem Arbeitszimmer habe ich keine Frauen, zumindest keine groß aufgestellt. Die Frauen habe ich natürlich nur im Schlafzimmer, wie sich das auch gehört. Ja.
Da gehören sie auch hin.
Wie Klaus Kinski sagen würde, ja.
Hat er das gesagt?
Ja, an ihren Platz zurückverweisen, wo sie hingehören. Ja, aber so. Ich finde, man würde Frauen auch Unrecht damit tun. Haben wir schon oft drüber. Also ich finde, der Reiz. Erzähl du doch mal, was für dich der Reiz an einer Frau ist.
Oh,
ist es das, das wäre ein Ausschnitt. Aber die Frage ist, tut man einer Frau Ehre an, wenn man sie jetzt in diesen Arbeitszimmerwettbewerb schickt und guckt, ob sie neben Goethe und George bestehen kann. Hilft das einer Frau? Oder kann sie da glänzen? Oder will sie da überhaupt glänzen?
Das ist natürlich eine Frage, da bringst du mich echt in eine Bredouille. Und über Frauen reden wir ja schon mal ab und an anders wahrscheinlich als andere Männer das tun. Aber es ist immer irgendwie, also die Frau. Ja, kann man das so pauschal sagen? Ich verstehe schon natürlich, was du meinst. Kann da eine Frau mithalten auf den ganzen Ebenen? Aber ich denke, eine Frau tut vor allem auch gut, emotional und Ausstrahlung und ein bisschen für gute Laune, weil du hast da dann wirklich auch sehr düstere Bilder da hängen. Also warum auch nicht mal gute Laune?
Oh ja.
Ein bisschen Lebensbejahung, der hätte da auch nicht schlecht.
Ja, also der Byron und der Goethe, wo ich auch sehr interessant das Verhältnis zwischen den beiden finde, das sind keine düsteren Bilder. Also Goethe, der ist ja so 40 auf meinem Bild, habe ich damals original 2009 oder so, bei meinem ersten Besuch im Goethehaus in Frankfurt oder 2008 sogar schon, mir geleistet. Und der Byron, der ist ja wirklich sehr, also sehr lebensbejahend, da noch natürlich ein bisschen geheimnisvoll auch, also nicht nur diese schwerelose Happiness, sondern auch so ein bisschen so, aber was traurig tänzelndes, wie sowas Hofmannsthalartiges. Und Byron hat da über den alten Goethe gesagt, er sitzt da in Weimar wie ein alter Fuchs in seinem Bau und will nicht raus. Und Goethe hat sich revanchiert, indem er ihn auftreten hat lassen im Faust 2 als Euphorion, glaube ich. Ja. Aber du warst bei den Frauen.
Ich war erstmal bei den Frauen, das vorher aber noch eine Zwischenfrage. Warum kaufst du die Lizenz von einem Byron-Bild, wenn du es nur dir ins Zimmer hängst?
Weil ich es in einer großen Auflösung brauchte und Ach das so. Kostete dann Geld. Ja.
Mhm. Aber dafür gibt man es gerne aus. Aber zurück zur Frau.
Es ist so ein seltenes Weinrot, was ich brauchte und das hatte nur das Bild und deswegen musste ich das ausgeben. Ja. Nein, die Frau, ich finde es, also zwei Dinge finde ich schön. Also erstens, dass du über die Frau so ein bisschen so haustierartig sprichst, von wegen so eine Frau tut schon gut, ja. Und das Zweite finde ich, die Frau. Also du sprichst ja jetzt nur für Podcast-Zwecke über die Frau. Aber du wirst mir ja abnehmen, dass es gibt ja viele Frauen eigentlich, ne? Aber es gibt ja schon auch einzelne Männer, die immer nur über die Frau sprechen, weil es für die nur eine Frau gibt. Das macht
Ach so, schon, du meinst das so als Titel.
Ja, die genau, Frau ist die, gerade die Frau als wie nennt man das Stilmittel dazu? Also entweder Totum pro Parte oder was, ja? Oder
auch wenn es faltisch klingt, gut, ja.
Sherlock Holmes, wenn Sherlock Holmes gesagt hat, die Frau, dann meinte er natürlich dann Irene Adler, ja. Mhm. Für ihn gab es keine andere. Auch wenn ich sage, die Frau, ist relativ klar, dass da wirklich auch nur die Frau gemeint ist. Aber bei dir, wenn du sagst, die Frau, kann da deine Freundin sicher sein, dass nur sie gemeint ist, oder gibt's für dich auch andere Frauen?
Nein, es gibt natürlich, also, ja, natürlich kommt natürlich an, in welchem Verhältnis, aber grundsätzlich gibt es natürlich mehrere Frauen. Aber findest du nicht, dass dieses über Frauen sprechen und was macht denn jetzt eine Frau aus, eigentlich eher den Männern vorbehalten ist, die möglichst wenig Kontakt mit Frauen haben? Also jetzt nicht aus sexueller Entierung bedingt, sondern gerade aus dem anderen Grund, weil sie da nicht so einen Kontakt haben und erschüchtern und sagen, ja, Frauen sind eh alle schlecht, weil mich keiner heiratet und 9 Kinder mit mir macht.
Ja, das ist ja das alte Kafka und Kolb Ding, also Kafka sagt ja auch, die Wahrheit ist unteilbar und wer die Wahrheit erkennen will oder glaubt erkannt zu haben, muss darum Lüge sein, denn die Wahrheit als Unteilbares kann sich nicht selbst erkennen. Und der Kolb schreibt ja auch, die Sexualität kann nur vom Standpunkt der Enthaltsamkeit aus erkannt werden und deswegen kann ich über die Frau wahrscheinlich viel mehr sagen als du.
Vermutlich, aber bevor wir zu Frau weiter über die Frauen machen, eine Zwischenfrage, das habe ich mich neulich, stellt es mir die Frage, wenn man Arne Kolb heißt, findest du das eigentlich ein Fluch oder ein Segen, dass es schon andere bekannte Leute mit dem Nachnamen gab, also Anton Kolb beispielsweise?
Ja, oder auch Annette Kolb, ne?
Ja, oder Annette Kolb, ja, ja, das ist ja schon dreimal A.K.
Ich finde es kein Fluch, so zu heißen, ich finde nur,
Ja, oder ist also es ein Segen vielleicht?
Na, für also Wiedererkennung und so und Markenbildung ist schon nicht schlecht, Arne Kolb, aber ich würde da schon mal so ein bisschen auf die Verstauglichkeit achten und Arne Kolb ist für Ben und Celan wäre das vielleicht verstauglich gewesen, so Ventramin-Paläste Arne Kolb und so, ja. Mhm. Aber ansonsten finde ich die Untersilbengrenze für klangvolle Namen, also Vor- und Nachname zusammengerechnet, das sollten schon 5 Silben mindestens sein, oder?
Ja.
Oder Tano Gerke?
Ja, oder Jonas Maron?
Ich habe eine Silbe zu wenig.
Ja, aber total.
Aber immer noch besser als Ulrich von Wilamowitz-Möllendorf oder Ulrich Wilhelm Graf Schwerin von Schwanenfeld, dessen berühmtes.
Sowas finde ich albern.
Frage an Roland Freisler, wie lautete?
Das wirst du jetzt sagen.
Nee, das war andersrum. Die Frage stellte als Gegenfrage dann Roland Freisler. Morde? Kennst du nicht die alten Videos?
Nein, kenne ich natürlich nicht.
In der Mittelstufe wurden die bei uns rauf und runter diskutiert, ja, weil die auch auf eine abartige Weise wieder lustig waren. Aber immerhin, das spricht dafür die, wir haben heute einen Podcast 44, ne? Ich dachte schon, wir kämen nicht drauf, aber da wollte Goebbels ja nach dem Stauffenberg-Attentat den Film machen lassen. Er wollte ihn nennen, glaube ich, Verräter vor dem Volksgerichtshof, aber da die Leute um Stauffenberg, auch der Berthold von Stauffenberg war auch im Prozess dann, da die Leute um Stauffenberg, viele von denen sehr, sehr mannhaft sich da im Prozess gezeigt haben und auch standgehalten haben, wurde aus dem Film nichts. Also der Goebbels konnte die, glaube ich, dann nicht so gut, wie er wollte, als dreckige und rückgratlose Verräter darstellen. Und deswegen wurde der Film dann nicht. Interessant, ne?
Tatsache. Ich möchte aber noch zur Ehrenrettung derjenigen Namen antreten, die weniger als 5 Silben haben. Und zwar funktionieren solche Namen ja mit Typografie unheimlich gut, zumindest mit moderner Typografie. Und das ist ja in unserem Zeitalter entscheidender und wichtiger als der Klang, so ehrlich muss man sein. Alles funktioniert über Bilder und da ist Arne Kolb doch sehr gut darstellbar, muss ich nochmal sagen.
Als Schriftbild oder als Porträt?
Als, also den Namen Arne Kolb als Typografie. Kann man da sehr schöne Sachen mitmachen, ja. Und das funktioniert doch mit so einem Namen besser als mit sowieso von Mönchhausen oder so. Wer ist überhaupt Mönchhausen nochmal? Das kommt mir gerade in den Kopf.
Ist das meinst du Mönchhausen, oder?
Ach, das ist der Arzt. Nein, wer ist, warte mal.
Es gibt den Nazi-Dichter Mönchhausen, es gibt den genau. auf dem Ballon, auf der mit dem Dings da, dieser aus der Casanova-Zeit, der Mönchhausen.
Den Nazi-Dichter. Kannst du was vom Nazi-Dichter zitieren?
Ja.
Stimmt, oder?
Also mein Stamm- und Standardgedicht von dem Münchhausen ist die Unersetzlichen, heißt das, glaube ich. Gefällt dir vom Thema her sicherlich.
Darum geht's?
Das wäre die Frage, ob ich das sage, weil es ist witzig, wir sprechen ja schon im zweiten Podcast über den immer noch nicht hochgeladenen Arne Kolb Lyrik-Podcast, weil da spreche ich den Münchhausen, glaube ich, und das Gedicht auch an. Und zwar fragt der Münchhausen sich da Krieg und so und wer da im Krieg alles drauf geht. Ja, sind das nur irgendwelche Leichtmatrosen oder sind unter diesen jungen Leuten, die da in der Waffen-SS und so ihr Leben lassen, sind da auch die künftigen Rembrandts, Beethovens und so ihrer Zeit? Und das ist natürlich eine gute Anbruchfrage.
Eine Sache muss ich aber noch zu eurem Geheimnisverrat sagen.
Ja.
Und das ist ja schon Folter, was ihr da macht. Also eine 2-Stunden-Folge aufzunehmen und die dann auch nur bei YouTube hochzuladen, was ja gleichzeitig ein Medium ist, was man eigentlich überhaupt nicht transportieren kann. Also der Zuschauer hört das 2 Stunden und ist dabei auch noch an den PC gefesselt. Das ist ja schon eine Herausforderung, muss ich nochmal sagen.
Ich stehle mich da aus der Verantwortung, ja.
Ja, okay, das ist auch gut, das merke ich mir auf jeden Fall. Ja. Jonas, was sind denn noch die großen Themen, über die wir heute sprechen wollen?
Ja, aber ich würde hier schon mal fragen, wenn jetzt irgendein Waffen-SS-Typ vom Russen irgendwie erschossen wird und der Waffen-SS-Typ und der Dichter behauptet, der Waffen-SS-Typ hätte doch der neue Beethoven werden können, was sagst du dann?
Dann bin ich zuerst mal verwirrt. Also der Dichter hat es über den Waffen-SS-Typen gesagt.
Nee, das heißt die Unersetzlichen, so, ja. Dann einst, wenn eure Kinder fragen, haben wir einen Rembrandt nicht, mögt ihr ihnen sagen, aber seht ihn nicht ins Gesicht, in Afrika drüben bei El Alamein gruben wir ihn in den Flugsand ein. Wir mussten dort einige Klippen halten, die uns mehr als Rembrandt galten, im Schuss er die Bergwand niederrollte, der sein Jahrtausend beglücken sollte. Was galt ein Gefreiter in jener Zeit, damals, weit, weit. Willst du noch weiter bis zu Beethoven? Mhm. Eins von eure Kinder fragen, unser Beethoven, wo ist der? Könnt ihr Alten nur müde sagen, den wiegt und schaukelt hin und her die lange Welle im eisigen Meer. Weit da oben im höchsten Nord schlug ihn die Sturzsee über Bord. Wir hörten noch seinen letzten Schrei, dann traf ihn vom russischen Flugzeug das Blei, auch kreativ. Der Sturm, der über Finnland zieht, singt ihm und orgelt in tiefen Akkorden ewiges Schlummerlied weit oben im Norden. Und das wäre Beethoven geworden. Und da wir eh schon fast am Ende sind. Einst, wenn eure Kinder ergrauen, werden sie wohl auch Künstler schauen, ragend hoch über ihre Zeit, weit leuchtend, weit. Doch die hingemäht waren, jene leicht Verletzlichen, sind die Unvertretbaren, ewig Unersetzlichen. Neue Bilder, neue Verse, neue Lieder, wie sie Gott allen Zeiten verlieh. Aber die Großen des Volks gibt Gott nicht wieder. Nie.
Wie findest du's?
Naja, die Frage ist als Gedicht und dann als inhaltliche Aussage. Als Gedicht arbeitet es hier und da mit Wendungen, die aufgehen. Ja, also ein Vers wie singt ihm und orgelt in tiefen Akkorden und so. Da kann man nicht viel falsch machen damit. Es ist, manches ist auch ein bisschen tapsig oder platt gemacht. Als inhaltliche Aussage allerdings muss ich ganz klar sagen, was den Genius ausmacht, ist nicht Anlage, sondern Verwirklichung. Also man kann ein Genie, das eins geworden wäre, nicht als Genie gelten lassen. Das Genie besteht darin, eins auch erfüllt, sich erfüllt zu haben. Ja? Mhm. Und wer dann vom Russen weggemäht wird, der war dann vielleicht auch nicht ganz so als Genie gemeint.
Mit Sicherheit, aber nochmal zum Gedicht. Glaubst du auch, die Zuhörer verfolgen das Gedicht so nach und versuchen da auch Bildwelten auf den Plan treten zu lassen? Oder meinst du, die schalten dann ab und lassen das laufen? Ja, weil das, ich meine, wenn man versucht, hier mal Bildwelten hochzulassen, das funktioniert schon sehr gut.
Bei dir, ja?
Ja, bei diesem Vers jetzt gerade, den du vorgelesen hast.
Orgelt in tiefen Akkorden, ja. Da muss ich mal ein bisschen an Stromberg nennen, wo irgendwie die Mundorgel vorkommt. Und Stromberg fragt, Mundorgel? Das ist nicht der Spitzname von der aus der Buchhaltung. Naja, auf jeden Fall, ich finde, das Gedicht ist, was so als Nazi-Lyrik manchmal gilt, ja, Weinheb an so ist natürlich große Lyrik, die zufälligerweise, dummerweise im Dritten Reich entstanden ist, ja. Aber die ganz wenige wirkliche so bezeichnet werden könnende, zumindest Nazi-Lyrik, die zeichnet sich ja immer aus durch eine gewisse auch rührende oder Unbeholfenheit im Ansatz, und das ist immer auch auf eine Art schön, ja, und ist sicherlich beim Münchhausen hier viel drin, ja. Man sieht, er hat irgendwie eine an sich erstmal, muss jetzt vorsichtig sein, ja. Das ist edle, rührende Absicht, ja. Oder so. Ja, man merkt
das diese... Das Eis wird dünner.
Ja, hier, wieder oben im Norden. Ja. Warte. Ja, also es ist... da ist immer viel Wille da, ja, und so deutsche Seelen würden behaupten, auch viel reiner Wille, mehr als dieses veräußerlichte Nur-Könnertum. Aber... solange es die Leute gibt, die das auf sich vereinen,
also muss das ja ist die, doch schön. Ja. Ja. Eine Viertelstunde Podcast, zweimal schon Nazi-Ausflüge gemacht, das ist doch toll.
Aber war das erste Mal?
Ja, der 44, Goebbels-Film.
Ach so, ja gut, aber es ist...
Aber
ja,
das, für dich ist das wirklich so, Folge 44, das ist dann so ein einschneidendes Datum, da muss was Großes passieren, ne? So ist es, also es ist nicht einfach nur eine Zahl,
doch,
ne?
Es ist doch, nein, es ist, und wenn es nur eine Zahl wäre, wäre es ja auch eine schöne. Ich dachte auch, die Folge 44 ist die letzte, die wir auf YouTube dann hochladen, ne? Und dann sagen wir, folgt uns in die medialen...
Die Einsamkeit?
Katakomben oder diskreteren Schienen, weil, wenn der Lisson dann sagt, also 45 ist vorbei, würde ich sagen, es ist eigentlich 44 mit Europa vorbei.
Ja, aber das Spiel, das mag ich nicht. Das hatten wir auch schon mal. Und das ist also, dann sage ich, aber es ist 1918 vorbei. Und dann sagt der Nächste, ja, es ist 1871 vorbei. Und dann sagt der Nächste, es ist 48 vorbei. Und dann sind wir irgendwann in der Antike.
Nee, aber das sind ja verschiedene Fragen. Das, was wir jetzt auch meinen, ab wann ist vorbei, von wegen auch Buchdruck und Revolution, das ist ja nur die Frage, ab wann es wirklich unwiderruflich bergab geht. Aber die Frage bei 44 vorbei, nicht vorbei, ist ja die Frage, ist Europa noch das Herz der Welt? Ja. Und 1918, kannst du auch sagen, ist jetzt dumm gelaufen für Europa. Aber als Kraftzentrum, wenn auch als, was weiß ich, strauchelndes oder abschüssiges, war Europa ja noch da. Aber 44 ist für mich vollkommen klar, dass Europa als geschichtsmächtiges, handelndes Subjekt ist einfach vorbei. Damit ist nicht der Geist des großen alten Europa auch schon vorbei. Wenn der Adenauer und der de Gaulle sich da in Reims die Hand geben in 60ern oder was, das ist immer noch großes Europa. Aber es ist ein Europa, das sich schon erinnert an sich selbst. Und dieses 44 ist das letzte lebendige Europa.
Finde ich, also ich verstehe natürlich deinen Punkt, aber das Erinnern an sich selbst, das ist ja Teil des Untergangs oder des Endes.
Ja.
Ja. Aber ist das nicht schon vorher passiert? Also mit dieser ganzen Selbstreflexion und ja. Oder ist das, oder ist dann zu sagen, das ist das Ende, muss für dich mit politischen Ereignissen einhergehen? So entnehme ich das deiner Aussage, ne?
Nicht unbedingt. Also was ich meine ist, auch Adenauer, de Gaulle und so und dieser Baldachin da in Reims, das ist ja schon irgendwie noch das alte Europa, aber es ist das alte Europa, das noch da steht in Gestalt dieser Leute, die ja auch von dem Jahrhundert und von diesem Europa gezeichnet sind, aber die halt schon wissen, das fadet jetzt so langsam aus. Und 44, ja. Zumindest in diesem Moment 44, ist eigentlich noch mal alles offen. Also du weißt nicht genau, ist das jetzt für immer vorbei oder geht das noch mal 1000 Jahre weiter? Kann man mir jetzt vorhalten, vielleicht bin ich da zu optimistisch, wenn ich sage, das hätte noch, aber also zumindest 44 ist zumindest noch die Möglichkeit da, dass Europa nicht nur irgend so ein netter musealer Kontinent ist, wo dann irgendwelche Ostasiaten sagen, guck, interessant, da kommt die ganze Kultur her, sondern wo Europa wirklich noch Gegenwart ist auch. Ja, also mächtige Gegenwart. Und das ist dann nun wirklich vorbei.
Ja, finde ich schwierig mit dem Datum, aber dazu natürlich noch zu dieser Zahlenmystik eine Frage. Wie schießt du denn so dann zu Kabbala und solchen Sachen? Jüdische Zahlenmystik, Zahlenrätsel? Ja, das müsste doch eigentlich so ein Hobby von dir sein, oder nicht?
Hab ich die ganzen Sachen ja intus. Also Kabbala und Rosenkreuzer und eigentlich alles, Sache, was ja? Nicht bei drei auf dem Wunderbaum ist. Aber so Sachen verlieren, wenn man darüber doziert, ne? Wäre für Podcast-Zwecke sicherlich nett. Aber
Dozieren natürlich nicht. Aber ich finde es, also eher irre finde ich daran, klar, ist an sich interessant, aber dann gibt es ja tatsächlich Leute, die fangen dann an, also klar, diese jüdischen Zahlenmystik so auf Illuminatenkreise und so zu übertragen, ist dir sicherlich auch schon mal beim Weg gelaufen. Mhm. Und da wird es dann wie ich, da denkt man sich auch, nicht schlecht, was die sich alles ausdenken. Aber das hatte ich ja auch schon mal gesagt, an schlechten Tagen ist sowas ja auch immer so eine Art Hobby von mir, da mal in so ganz tiefe YouTube-Abgründe abzutauchen. Und da kann ich nur jedem raten, wieder den Ausweg zu finden.
Ja, und ich kann dir raten, dieser Typ kommt von seiner Sprache her, muss er Österreicher sein, so ein emigrierter Österreicher, der da auf YouTube immer die krassen Texte etwas zu langsam und etwas zu theatralisch vorträgt. Weißt du doch, wie der heißt, ne? Akizur oder Rukizong oder wie der sich nennt, keine Ahnung.
Rukizong, wer?
Das weiß er doch, der mit den Haaren da und der mit dem der mit dem Charakterkopf. Eins seiner jüngsten Videos über Jesus und den nackten Jüngling kann ich sehr empfehlen, dass da diese Bibelstelle Markus 14,51 oder was, wo dann im Garten Gethsemane, wo aus dem Nichts wird dann dieser Jüngling erwähnt, der bei Jesus ist, und das ist sehr interessant, wie er das ausdeutet, ja.
Aber
was er da für eine krasse Geschichte erzählt, ja.
Aber ganz dicht ist er nicht.
Natürlich nicht, aber ansonsten hätte ich mir auch nicht angesehen.
Aber kennst du diesen YouTuber, der macht was Ähnliches, ist auch aus Österreich, Markus Gasser, kennst du den?
Überhaupt nicht, ne.
Nein, hast du auch nichts verpasst, bin ich aber neulich drauf, Zufall drauf gestoßen, und der inszeniert sich da wirklich so, als wäre er eine richtig große Nummer, aber ist er irgendwie nicht. Deswegen macht es interessant, aber auch traurig. Also eine große Nummer ohne Selbstironie, weil wenn du ihn nicht kennst, naja, dann eben nicht. Aber immerhin kennst du dann Rutzikor oder wie der heißt.
Ja, mittlerweile ist er auch öfter mal Akizur. Das ist ja wohl dann auch was Palindromisches, zumindest ein Klangpalindrom. Akizur, das ist ja auch, glaube ich, dieser entfernte Verwandte oder vielleicht sogar Großvater, keine Ahnung, vom Shahak Shapira. Akizur Shapira, schöner Name, der damals hier Olympia-Attentat 72, ne? Aber wollen wir nicht so tief in die Materie reingehen? Übrigens, weißt du, wie Ernst Bloch Materie ausgesprochen hat?
Nee, weiß ich nicht. Ich überlege gerade, wie er das machen könnte. Materie oder wie?
Oh, nicht schlecht. Er wollte verweisen auf das Matriarchat und auf die Mutter, die da angeblich im Wortstamm drinsteckt, die Materie, ja. Finde ich aber krass, das durchzuziehen, ja. Auch ich kenne auch einzelne Altphilologen, die dann sagen, ja, das ist logisch und soziologisch und so, weil die sich schämen, wenn die logisch sagen würden.
Ja, aber ich finde das ein bisschen, wenn Leute Logos sagen, das ist schon wirklich sehr, ja, da muss man schon mindestens 70 Jahre alt sein, um das sagen zu dürfen. Logos.
Aber ich finde es toll, wenn es noch Leute sagen, weil das ist eine totale Wasserscheide, weil du merkst sofort, ob das Leute sind, die schon unserer Zeit jahrgangsmäßig angehören, sich irgendwann gedacht haben, ich werde auf keine Party vorgelassen, deswegen sage ich, hab jetzt logisch und so, ja. Oder ob Leute sind, die wirklich noch aus der Zeit kommen, das merkst du sofort. Deswegen finde ich das schön, dass die Leute dir Gelegenheit geben, auf ihren Seelengrund dann zu blicken.
Finde ich sehr nett, das kannst du gleich ausführen, dass du sagst, Leute, die dann auf keine Party gelassen werden, dann überlegen sie sich hinterher ein Argument, das zu begründen. Sagen, ja, ich bin so anders und ich sage logos und deswegen komme ich nicht dahin. Und das ist eigentlich nicht umgekehrt. wert. Und dann frage ich mich, das sind ja die ganzen Leute, die ziehen sich dann, also nichts gegen Altphilologen per se, aber die ziehen sich dann halt eben in solche Fächer auch zurück. Und dann ist die Frage, was machen eigentlich diese Leute, wenn mal diese ganze Vogue-Kram und so auch ja, solche Fächer erreicht, Altertumswissenschaften, da haben die doch ein Problem, oder nicht?
Ja, aber da stellst du eine interessante Henne-Ei-Frage, und zwar, was war zuerst beim Altphilologen, das altphilologische Interesse oder die Sozialunverträglichkeit?
Boah, ich was glaubst du?
Ja, letzteres war zuerst da, oder?
Ja, muss man sagen, ne? Wahrscheinlich ist es so.
Aber bei uns ist es ja wiederum anders. Bei uns kam erst die Kultur, das Kulturinteresse, und dann merkten wir, tja, mit dem Sozialen wird es deswegen jetzt nichts mehr. Oder?
Aber ja, wahrscheinlich schon. Naja, kommt drauf an. Aber hattest du doch auch sicher, kennst du auch von der Uni, dass so gerade im Mittelalter da Leute, die Medievistik gemacht haben und in unserem Alter waren, das waren doch meistens so Metalheads mit schwarzen Klamotten und so.
Schrecklich.
Oder nicht?
Das ist eine ganz schlimme Enttäuschung für mich, dass Leute, die wirklich auch intelligent sind, also Musikgeschmack ist auch so eine Wasserscheide. Also,
ja, da muss
auch
ich
dich leider enttäuschen. Auch, ja, gut, du bist auch so ein Metaler, ja?
Ja, naja, nee, so würde ich mich jetzt niemals nennen. Das ist ja irgendwie.
Ja, aber auch dieses ganze
Yu-Gi-Oh!-Spieler, das ist.
Ja, aber auch dieses ganze Burzum-Zeugs und so. Also ich erwarte auch nicht, dass man bei meinem Jazz jetzt mitgeht oder bei meinem klassischen Pop, aber zumindest, dass man auch eine große, ausgeprägte Ader für die Klassik hat, ja. Wenn das bei sogenannten Intellektuellen vollkommen ausbleibt, dann zweifle ich schon sehr.
Ja, aber das ist doch. Also da muss ich dich leider enttäuschen. Du kannst nicht mehr Leute verurteilen aufgrund ihres Musikgeschmacks. Das habe ich auch lange probiert.
Na, aber
solange
ich noch genug Leute kenne, die nach 1800 nichts hören, wie der Hechelmann und so, finde ich ja sehr
die vorbildlich. Die hören auch aus anderen Gründen nichts mehr.
Nein, so die hören sonst noch gut. Die hören sonst noch gut.
Muss ich dich enttäuschen, das geht nicht mehr auf. Also das ist so.
Ja, in deiner Welt nicht mehr, in meiner eben schon noch.
Ja, okay. dann bitte, ja. Nee, da gibt's schon gute Sachen, also in der Musik auch heute noch.
Ich habe auch die Mediävistik-Vorlesung immer so erlebt, dass der Mediävistik-Prof das immer beginnt mit dem Satz, der schon viel über das Selbstbewusstsein, das Selbstbild verrät. Zitat, die Mediävistik ist gar nicht so langweilig.
Wie ihr denkt, es ist ja.
Wenn irgendein Neuzeithistoriker sein Nazi-Seminar öffnet, wird der niemals so etwas sagen, ja? Dann wird er sagen, guten Tag, ich weiß, warum ihr euch hier stapelt und warum alles überfüllt ist, weil jetzt geht's um Hitler, guten Tag, ja, so. Aber der Mediävist natürlich ist dann dumm gelaufen für ihn, ne?
Ja, aber da ist ja die Männerquote bei so einem Mediävisten-Vorlesung oder Seminar so hoch wie bei dir an der Leinwand da oder an deiner Fotosammlung im Arbeitszimmer.
Ja, also 100%.
Ja.
Das wäre dann
deswegen, wenn da mal eine Frau kommt, so eine richtige woke Frau mit kurzen Haaren und die sagt, ja, das ist alles sexistisch, da werden die doch doppelt nervös.
Ja, also aber nur, dass da jetzt viele Männer oder also nur Frauen oder nur Männer im Studiengang sind, das heißt noch nichts. Die Frage ist, wo sind die hottesten von denen? Also es ist auch die
Frauen
Frage.
Frauen oder Männer?
Männer? Beides. Also in welchem Studiengang würdest du die hottesten Frauen vermuten? Also was hilft
Kulturwissenschaften.
Hot?
Ja, ich bin. Wie hot? Ja, ich weiß, aber die hottesten Frauen würde ich trotzdem in der Kulturwissenschaft suchen. Oder in einer. Ja, ist enttäuschend für dich die Antwort, oder was?
Ja, es ist
ja, ich weiß,
das war besser, als wenn du Biologie gesagt hättest oder so, ist natürlich klar. Aber gibt's da nicht, also machen die hottesten Frauen nicht irgendwas wie Erdkunde oder so auf Lehramt?
Ja, und Geografie, sowas, ja, genau.
Ja.
Aber das ist ja jetzt nicht so weit voneinander weg.
Mich aber wundert, dass irgendwelche völkischen Influencer ihre Töchter nicht Erdkunde nennen. So, Erdkunde, ja. Aber ja, das kommt wahrscheinlich noch.
Erdkunde.
Ich bin ja auch ein großer Fan von Earthfire Kid. Das wäre, germanisiert wäre sie Erdkunde-Kid wahrscheinlich, ja. Naja, gut. Ja,
zurück zu den wichtigen Fragen. In welchen Fächern würdest du denn die hottesten Typen erwarten?
Also
sicherlich nicht in der Mediävistik.
Naja, wenn man so nach Oscar Wilde und so geht, müssten die hottesten Typen in der Theologie sein, ne? Aber da muss man ehrlich sagen, Oscar Wilde hat recht, aber für seine Zeit. Das war damals noch die Zeit, als wirklich auch Leute in die Theologie, in die katholische gingen. Also der John Gray, nachdem er Dorian Gray benannt ist, der wurde ja dann sogar katholischer Priester, glaube ich. Ja. Und der Oscar Wilde hat immer gesagt, Leute, die, also je weniger Leute denken, desto hotter sind die, deswegen sind die Katholiken alle so hot. Und deswegen, also in Oscar Wildes Zeiten, katholische Theologie wäre man gut beraten gewesen. Auch, das geht noch rein bei uns bis in die 50er, also auch Ratzinger damals und so, ja, wäre ein netter Kommilitone gewesen, aber heute, um Gottes Willen,
da steht die Theologie, egal ob jetzt evangelisch, katholisch oder was auch immer, ja noch deutlich hinter den Altertumswissenschaften, muss man ja leider sagen. Da sind ja überhaupt keine
bei den meisten angehenden Priestern, wenn ich so offen zu dir sprechen darf, sag ich mir auch, spreche so ein Stoßgebet an mich selbst und sag mir, wenn ich die von weitem sehe, lieber Gott, bitte lass es eine Lesbe sein. Ja? Aber es sind doch immer alles Männer. Ja,
die Wahrscheinlichkeit ist auch nicht so gering, dass es eine ist.
Dann, ja, eben. Ne? Also gut, heutzutage die hottesten, immer mal so, erst die hottesten Frauen, dann die hottesten, also die hottesten Frauen habe ich ja schon, Erdkunde, Lehramt. Die hottesten Typen,
aber sag jetzt nicht Sport, das ist zu einfach.
Nee, das wird aber auch nicht, das trifft's aber auch nicht. Das war auch wirklich schwierig, ne?
Es ist sehr schwierig, ich überlege auch gerade, was. Aber Geisteswissenschaften eher nicht, oder?
Leider, leider. Aber das andere so, Jura ja auch nicht.
Na, Mediendesign auch nicht. Das sind dann alles so gebrochene Menschen, Männer.
Ja, ja, machen dann später irgendwie Online-Leitung bei Cicero und so.
Vielleicht in der Medizin.
Kenne ich aber nicht. Also, das habe ich an meinen Campi, falls das, oder was ist der Plural von Campus? Campino oder was?
Campi, ich dachte, das wäre jetzt so ein Spitzname für deinen Campus.
Ja, oder so eine Meeresfrucht oder was, ich weiß es nicht. Nee, wie hältst denn du das? Bist du für Campus-Uni oder ist es dir egal?
Also praktisch halte ich es damit ja ganz schlecht. Ich gehe da ja auch nicht mehr hin, schon lange nicht, weil ich auch keine Lust mehr habe. Aber ich habe manchmal doch schon so Momente, wo ich denke, ach, irgendwie wäre ich wieder gerne in so einer Welt, so in so einer 90er-Jahre-Welt, die man aus irgendwelchen Hollywood-Filmen kennt, an so einem Unileben irgendwie, wo die Welt dann noch ja anders in Ordnung ist. Aber in
der 90er-Jahre-Welt, wo der Hessen-CDU-Typ am Wahlkampfstand sagt, Rot-Grün will unser Volk auflösen im Vielvölkerstaat.
Ja, und da gewinnt. Ja. Nee, ist das so passiert?
Ja klar, muss ich mal angucken. Hast du
das gerade ausgedacht? Wer hat das gesagt?
Nee. Ja, irgend so ein hessischer CDU.
Ist der nicht Hesse?
Wie bitte, wer? Wer ist Hesse?
Bouffier, ist der nicht Hesse?
Bouffier ist Hesse, der war damals auch schon da, nur damals noch, ich weiß gar nicht, wie schnell das geht, dass man sich die Haare gelb raucht, ja, aber damals waren die vielleicht noch, zwischendurch waren die ja gelb geraucht, auch Helmut Schmidt leider, gute Haare, aber er hat sie auch gelb geraucht.
Raucht Harald Schmidt?
Helmut Schmidt. Aber das ist natürlich gut, dass wir das verwechseln, weil das ist ja auch Harald Schmidts Schicksal. Ja, jetzt gerade auch mit dem sinkenden Bekanntheitsgrad, da ist dann immer öfter winkt der Helmut Schmidt um die Ecke. Finde ich schade. Da bin ich auch sehr für Weizsäcker oder so, wo man wirklich sieht, dass die Haare eben nicht gelb oder Ratzinger, total ungelb gerauchte Haare.
Ja, klar, finde ich natürlich auch aus ästhetischen Gründen total dabei. Trotzdem, muss ich sagen, Holger Bouffier irgendwie. Ja, also wenn du ihn jetzt in der Kneipe triffst, ganz unsympathisch kann der eigentlich nicht sein.
Das nicht, ich finde, er ist einer von diesen Leuten, wo man sagt, ja, er ist ein Echsenmensch, aber einer von den Guten.
Ja, kann sein.
Oder?
Aber die Frage ist, was ist das überhaupt für ein Nachname?
Bouffier, ja wahrscheinlich, Hugenotte wahrscheinlich, ne?
Hugenotte.
Du weißt ja, wer auch noch Hugenotte ist, ne?
Nee.
Golan.
Aha.
Kennst du?
Nee, kenn ich nicht.
Schreib für deinen Arbeitgeber.
Wie heißt der Mann?
Golan. Schriftlich Gauland.
Ach so.
Siehst du? Der ist überhaupt kein Deutscher.
Das und mich will aber jetzt hier total aus. Leute,
den sollte man doch in Südfrankreich entsorgen.
Ja.
Aber echt Hugenotten. Also ich sage jetzt das mal als Katholik. Hätte man da nicht ein bisschen gründlicher durchwischen können?
Ja, vielleicht.
Damals.
Ich mag also bitte,
das Wort Hugenotte. Das Wort Hugenotte ist geil. Das klingt ja fast wie Kokotte oder was, ja. Aber von wegen Kokotte. Ansgar Puff ist entlassen. Hier unser Weihbischof aus Köln, meiner schönen Geburtsstadt, meiner heilig-römischen. Ich sage mal Folgendes. Ich bin ein großer Fan von
Wie bitte? Ich muss dazu eins sagen, und da werden mich leider Leute verhassen, aber Ansgar Puff, ich weiß jetzt nicht, warum er entlassen wurde, aber wenn mir bei dem Bild jemand sagt, die kleinen Jungs haben schwer im Seminarunterricht, da widerspreche ich nicht.
Moment mal, was ist, wenn wir zufällig auf die Idee kommen, was wir gerade sprechen, senden zu wollen?
Wieso?
Du meinst, gegen die katholische Kirche ist erlaubt, oder was? Hast du wahrscheinlich recht, ne?
Ja. Die können sich doch nicht verwehren.
Demnächst mal so eine Ratzinger-Karikatur zeichnen und so, undichte Stelle und so, und eigentlich kriegst du nur Applaus, ne?
Ja, oder es ist einfach egal, weil es keinen mehr interessiert. Die Katholiken interessiert es ja auch nicht mehr. Ja. Nee, aber Ansgar Puff, also Katholizismus in allen Ehren, aber ja, wenn man den unter irgendeinen Tatverdacht stellt, müsste man als Richter schon mal sagen, ganz unwahrscheinlich ist das nicht, oder?
Ja gut, sein Arbeitgeber, der Wölki, wenn ich mir den so ansehe, der ist ja auch Vertriebener. Ne?
Man sieht's, ja.
Ja, da kannst du nur unsere Ostalliierten in Schutz nehmen, von wegen, nicht jeder, der vertrieben wurde, wäre nicht auch von Deutschen vertrieben worden. Ja, so in der Art, ja. Ich sage mal so, also mein Lieblingsdings im Ganzen, was heißt Dings, er ist ja auch ein wertvolles Ebenbild Gottes, mein Lieblingsmensch im ganzen kölnischen Bistum ist Dominikus Schwaderlapp. Weißt du wieso?
Nee.
Ja, natürlich, weil man sich fragt, in welchem Thomas-Mann-Roman kommt der vor? Ach so, also ein Name wie Dominikus Schwaderlapp. Das wundert mich, dass die Erben von Thomas Mann
da nicht klagen. Ist das ein Doppelname so? Schwader minus Lapp?
Nee, einfach nur Schwaderlapp. Genau wie heißt denn der? Nimm mal so ein paar Thomas-Mann-Figuren. Oder kannst du das etwa nicht?
Wieso sagst du das mit so einem erhobenen Zeigefinger?
Was? Stimmakrobatik, Modulierung, langweilig.
Ah, das steht dir aber, glaube ich, nicht.
Na gut. Lenkst du ab davon, dass du es nicht kannst?
Ja, ich kann natürlich welche sagen, aber ich mache das nicht, weil du mir mal verboten hast, das 1x1 des Feuilletons durchzuspielen über Thomas Mann mit dir. Und deswegen werde ich jetzt auf keine Thomas-Mann-Frage jemals mehr reagieren. Zumindest daran, jemals auf diesen Podcast bezogen.
Verbot, das ausgesprochen zu haben, erinnere ich mich lebhaft. Ja.
Tatsache.
Weißt du, wo ich zuletzt mal das Wort lebhaft gehört habe?
Nee.
In einem Buch von Helge Schneider, aber du hast ihn ja.
Ja, zu Recht auch. Ja. Dann hast du noch ein Buch davon. Und schickt Jonas mir noch so Nachrichten, irgendwie ein Interview oder ein Gespräch mit einem Antiquar und so mit so einem Subtext. Ach, die Antiquariate haben es so schwer, keiner kauft mehr deren Bücher und so. Und jetzt erzählst du mir, du hast Helge Schneider im Regal.
Lieber Mann. Also erstens habe ich ihn nicht im Regal. Ich habe es nur gehört, wie er es selbst vorgetragen hat, in einer alten Ausgabe der Harald Schmidt Show, wo er ja ein bisschen zu oft wahrscheinlich zu Gast war. Und zweitens, das war eine falsche, von dir falsch wahrgenommene Schwerpunktsetzung. Mein Grund, warum ich dir dieses Antiquariatsterben-Interview geschickt habe von einem Typen, der es eh nicht bereut, weil er 40 Jahre gutes Geld damit verdient hat, ist, dass der Typ in dem Interview sagt, ich glaube Rhein-Neckar-Zeitung, lest es mal nach, liebe Freunde, ja, dass der Typ sagt, warum werden die Zeiten für Antiquariare schlechter und die Lüfte dünner und die Korridore enger, weil die Leute mobil sind und Konsummonaden und fit und jobmäßig flexibel und deswegen alle paar Jahre umziehen und deswegen sich keine tausende Bücher mehr in die Wohnung stellen. Wo ich ganz klar gesagt habe, ich will einen festen Punkt, ich will tausende Bücher, ich will ein Haus im Wald, umgeben von noch mehr Wald, wo ich den nächsten Menschen, sogar wenn ich von DSB laut This is my life laufen lasse, nicht verschrecke, weil das nicht mal hört.
Ja, aber wenn wir da schon beim 1x1-Verbot des Feuilletons waren, müssen wir auch zum 1x1 der Gesellschaftskritik kommen, weil dieses, ja, also Verbot
das sind mir zu viel 1x1. Ich hatte in der 8. eine 6 in Mathe, aber nur auf dem Halbjahreszeugnis.
Da muss man nochmal sagen, dieses Interpretation von wegen intellektuelle Menschen oder moderne, wohlhabende Menschen haben keine Inneneinrichtung mehr, das ist ja so alt wie, ja, ich weiß gar nicht wie alt, auf jeden Fall ist es schon älter.
Sagst du bitte nochmal das Wort, mit dem der Satz angefangen hat? Vor Menschen?
Welches war es denn?
Das mit I.
Ich weiß nicht, was du meinst.
Das auf Elle endet.
Industrielle?
Nee, das andere mit
Intellektuelle.
Dem nochmal?
Intellektuelle.
Nochmal ganz langsam.
Nein, warum?
Nur noch einmal ganz langsam.
Intellektuelle.
Du sagst Intellektuelle.
Was sagst du denn?
Das finde ich gut, weil du bist nicht doof. Aber alle mögliche, zwei Sachen merke ich. Das erste, dass alle Welt Italienisch sagt, wenn es Italienisch heißt, und Italiener sagt, wenn es Italiener heißt, dass ich mir hier ein E, darauf lege ich Wert und keinen Wert. Und zweitens, ganz viele Leute, auch Leute, die sich für solches halten, sagen Intellektuelle, wie Interferenz
er,
und
oder
Inter.
Wie?
Ja.
Aber ich als alter Lateiner weiß doch Inter, zwischen, unterwährend.
Ja. Tano als alter Lateiner. Ja.
Das ist auch ein Scherz.
Du kennst auch den Unterschied zwischen Extunc und Exnunc, ne?
Natürlich.
Weißt du, wo ich das gehört habe? Extunc und Exnunc?
Nein.
Neulich in der Diskussion, die du auch, die jeder Hörer sehen muss, und zwar über die Gründe des Zweiten Weltkriegs 39, ausgestrahlt am 50. Jahrestag 89 in der Talksendung mit Guido Knopp unter Beteiligung von Polen, Russen, Deutschen und Sebastian Haffner. Also halb Deutscher, halb Engländer. Ja. Und da sagt der polnische Historiker, ja, man muss unterscheiden zwischen Extunc und Exnunc, wo ich gesagt habe, endlich traut sich mal einer auch das zu sagen.
Und die Hälfte war raus.
Dann, nee, damals war es noch die gute alte Zeit. Ne? Jeder wusste, was gemeint ist, und wer es nicht wusste, hat sich geschämt. Heute, der Unterschied ist ja nicht, ob man es weiß, der Unterschied ist, wie man darauf reagiert, dass man es nicht weiß. Und heute würden alle sagen, was für ein Spaß, der sagt ex nunc, ex tunc.
Ja, natürlich.
Oder wie Cold Mirror mal gesagt hat, wo da gibt's irgendwie so schlechte unter der Gürtellinie so bei Harry Potter und der Plastikpokal oder was, und dann Pimmelwitze mit Kandinsky und so. Und dann sagt der Ron, du hast Kandinsky gesagt. Verstehst du? Und genau so ist es ja heute. Wobei ich ja aus konservativer Böcklin-Sicht sage, natürlich ist es peinlich, Kandinsky zu sagen. Aber es ist ja, ich meine es ja anders, Leute. Versteht ihr?
Ja, aber du bist natürlich total Meta, wenn du es mit Absicht falsch aussprichst, um vorzugaukeln, du kennst es nicht, und innerlich kennst du es. Das ist natürlich.
Dann ist man so Meta, dass man für Nietzsche die Villa Silberblick bauen kann. Ne? Das war jetzt wirklich Meta. Verstehst du denn?
Nee, du Spasti, was laberst du?
Die Villa Silberblick, wenn ich das als intellektueller Spasti mal sagen darf, die wurde doch für den guten alten Nietzsche, der erst an seinem Sturm zugrunde gegangen ist und dann wie ein Licht erloschen ist, wie Ernst Honecker gesagt hat. Der Nietzsche hat die Villa Silberblick gebaut bekommen, um mal mein Hochdeutsch zu pflegen, von Meta von Salis, der guten alten Schweizerin. Aus dem Geschlecht der Salis, aus dem auch Johann von Salis Seves kam, der die ganzen Gedichte da geschrieben hat, die später vertont wurden, wie im Morgenschein des Lebens erklangst du rein und hell. Und deswegen ist die Meta von Salis Meta, und deswegen war mein Witz gerade gut, weil ihn keiner verstanden hat.
Ich dachte, ein Witz ist lustig, wenn man drüber lacht und nicht, ja, wenn ihn keiner versteht. Aber
habe ich auch irgendwann mal gesagt. Ja, aber Herr der Zukunft, wer sich wandeln kann. Wie Rolf Zukowski mal gesagt hat.
Ich habe es ja heute so ein bisschen wieder mal eine Lanze zu verbrechen, wie für die schlecht weggekommenen, also so für die Althistoriker und Theologiestudenten. Und Nietzsche ist ja auch so einer. Also sein ganzes Leben wurde er quasi mit Missachtung gestraft und hat sich da und wurde dann von seiner Mutter gequält. Und dann tun ihn die Deutschen das noch an und setzen ihm so ein Denkmal dahin, wie es da in Röcken steht. Also das muss man nehmen. Also das ist schon gemein, ne?
Das ist schrecklich. Und wenn dann auch so Leute aus Amerika nach ihren Sachsen-Anhalt-Vorträgen da vorbeifahren und irgendwie ein halbnacktes Bild da machen, dann ist wirklich der deutsche Geist komplett. Ich sage nur, willst du mich eigentlich aktiv mobben, indem du so immer homoerotisch fallisch aufgeladene Begriffe wie Lanze brechen verwendest mir gegenüber?
Denkst du, ja?
Keine Ahnung. Man kann da mal die Frage stellen, solange der Podcast noch nicht vorbei ist. Wie lange haben wir denn noch?
So eine Viertelstündchen.
Um Gottes Willen. Gut, dann müssen wir uns aber ranhalten, ne?
Woran denn?
Da hast du aber jetzt auch mit deutscher Sprache was gemacht, merkst du?
Ja, es ist einfach, es läuft.
Färbt das ab oder bist du doch intellektueller, als ich dachte?
Intellektueller, ja.
Hast du gemerkt, ne? Ich hab dich geprüft.
Ja, ich weiß, aber das normalerweise mache ich solche Spielchen ja nicht mit.
Ja. Prüfer. Ich habe mich mal gefragt, ob die Christina von Ungarn-Sternberg, ihr Mädchenname ist der Prüfer oder Prüfer? Wie spricht man denn aus, wenn du mit V geschrieben wirst? P-R-Ü-V-E-R. Wie sprichst du das aus?
Prüfer aussprechen.
Prüfer.
Weil du sagst ja bei dem Namen Vera oder Valentin, sagst du ja auch nicht Vera oder Valentin. Ah, gibt's aber auch Leute, die machen das. Außer du bist
Bayer, ja.
Ja, wollte ich gerade sagen. Es gibt Leute, die machen das.
Klar, klar, klar. Karl Valentin finde ich ja ganz schrecklich. Also sowohl den Typen als auch den Namen. Also der Name Valentin ist gut, fast so gut wie Valerian.
Valerian, aber wahrscheinlich, der müssen wir das.
Klar, aber wenn ich nicht mit dem Prüferdings jetzt mit Ecke gekommen wäre, da hätte ich ja die Überleitung nicht geschafft zu Christina von Ungarn-Sternberg. Mhm. Meiner damaligen Vorgesetzten beim ZDF. Aber darf ich gar nicht drüber reden. Ich habe im Vertrag.
Kannst du nicht nochmal bitte erzähl doch mal was vom ZDF, was du da
ich
so
hab, viel. Ich habe unterschrieben, dass ich nichts nicht drüber reden darf.
Ach, das stimmt doch nicht. Das haben die doch bestimmt verlegt, diesen Zettel.
Meinst du, das sind Verleger, ja?
Was du da so, würde mich interessieren, was du da für Adressen geklaut hast oder so. Hast du das gemacht? Kannst du das wenigstens machen?
Also falls hier jemand von denen zuhört, das habe ich immer nur erzählt, weil es gut klingt. Die Kontakte zu Leuten herzustellen,
das so.
Kann ich schon selbst auch ganz
gut. Aber dann denk dir doch mal eine Geschichte aus, was für Adressen du geklaut hättest, würdest du es machen im ZDF.
Ja, die üblichen, für mich die krassesten Stars, also Joachim Kaiser und so, ja, aber so die richtig krassen Adressen, die holt man sich über andere Wege, also das, sorry, aber ich will mich nicht rühmen oder so, aber ich habe nicht das ZDF nötig, um mir Kontakte zu irgendwelchen Leuten zu erschleichen, da habe ich noch ein bisschen andere Quellen auch. Ich würde aber sagen, eine Sache kann ich dir erzählen, Das meine ich, ich stelle die Frage. Und zwar, da waren da verschiedene Leute, die da, die ich am ersten Hospitationstag getroffen habe, die dann jeweils in die Sendungen ausschwärmten, zu denen sie berufen waren. Ich natürlich in den Beritt Politik und so habe ich ja auch in Erfurt dann Konrad Adam kennengelernt, 2014 im Landtag. Und ich begleite also Höcke, seit er politisch geboren wurde, ja, seit er in den Landtag reingewählt wurde. Und das ist eine schwere Zeit für mich gewesen, diesem Mann so lang zuzuhören. Nachher müssen wir noch sagen, was zu Herrn Frisch und zu Herrn Göbel aus RLP und Bavü. Aber und zwar
müssen wir, ja.
Ja, finde ich schon wichtig.
Bavü finde ich auch schlimm. Das darf man nicht so abkürzen. Das sollte verboten sein.
Ja, aber das geilste Video, finde ich, zu Bavü ist
aber kannst du nicht machen. Baden-Württemberg ist, glaube ich, auch so ein Test wie intellektuell. Weil da, glaube ich, schreiben ja, viele Baden-Württemberg.
Ja, klar, aber wenn du AfD-Spitzenkandidat bist, musst du eh sagen Baden-Württemberg und so, ja. Das kommt ja auch sehr gut. Ja. Aber ich sage natürlich Baden-Württemberg. Ich kenne das auch sehr gut, das Land. Aber Bavü, wenn du Bavü auf YouTube eingibst, müsste irgendwann sehr bald kommen. Ich habe es noch nie probiert, aber wo auch Bavü im Titel ist, ist der Gospelchor Bavü singt Joshua Fit the Battle of Jericho. Und das ist ganz gut gemacht. Wieder das Arrangement und wieder das dirigiert der Mensch. Ja. Egal, wir waren beim ZDF und zwar die verschiedenen Leute kamen in die verschiedenen Sendungen und ich kam in die Hauptredaktion Politik und Zeitgeschehen und hab da so, aber ich darf gar nicht mehr. Ich sage nur, was da ja, war einer von diesen Menschen, der auch Praktikum gemacht hat, war körperlich herausgefordert oder körperlich beeinträchtigt. In welche Sendung, glaubst du, ging sie? War eine Dame.
Warte mal kurz, nochmal, also der jetzt körperlich beeinträchtigt war, ist wahrscheinlich Politiker gewesen.
Da waren Hospitanten, die zum ZDF kamen, um da Erfahrungen zu sammeln, wie ich also auch, ja. Mhm. Und einer von diesen Erfahrungssammelwilligen war körperlich beeinträchtigt.
Ja, und jetzt ist die Frage an mich.
Ja, und ich kam so zu Sendungen wie heute oder Politdings. Und in welche Sendung kam sie? Oder wolltest du?
Neo-Magazin?
Nee, 1, 2 oder 3.
Ehrlich?
Ja, und ich habe sie ein bisschen beneidet, weil das war immer mein Traumjob, ne? Ob ihr wirklich richtig steht?
Aber Jonas, warum hast du denn da nicht mal so, ja, oder soll ich das jetzt vervollständigen? Nee, das mache ich nicht. Seht ihr, wenn das Licht angeht.
Sehr gut, ja.
Aber warum hast du denn da nicht mal so einen Stefan Raab-Moment gehabt? Dann hat er gesagt, guck mal, der da hinten, der Ex-Nunk kennt er nicht, aber dafür ist er lustig, den lassen wir mal auf die Bühne. Aber wahrscheinlich ist das ZDF nicht so durchlässig, ne?
Ich hatte schon eine Mail fertig geschrieben, ich hatte ja dann Zugriff auf diesen internen, Mail-Dienst da und wollte mal dann den Peter Frey schreiben. Und der Peter Frey ging ja auch in Bingen auf Stefan-George-Gymnasium. Da hatte ich also schon so einen Link, ne, zu ihm. Und ich wollte ihm sagen, ich hab eine bipolare Störung. Das heißt für sie Showmaster und so. Ja, ich bin zwar behindert, aber in einem Sinn, der ihnen Millionen bringen kann, so in der Art. Mhm. Ich habe die Mail aber nicht abgeschickt. Aber wahrscheinlich hätte ich es besser getan. Und ein paar Jahre später habe ich den Herr Frey wieder getroffen, als ich zusammen mit Böckelmann dieser Podiumsdiskussion beiwohnte zwischen ihm, Klonowski und Nikolaus Fest und wie ist der andere noch, Kai Kniffke. Und da habe ich schon gemerkt, dass ich mich von Peter Frey in diesen Jahren entfernt hatte. Mhm. Oder er sich von mir, ja. Wo er auch sagte, man kann doch irgendwie gegen den Steinmeier nichts sagen und so gegen den Klonowski, wo ich mich gefragt habe, was kann man eigentlich für Steinmeier sagen? Mhm. Kannst du irgendwas für Steinmeier sagen?
Ich habe die ganze Zeit rumerzählt, dass meine Oma zum 90. Geburtstag Post von Steinmeier bekommen hat, bis sie herausgestellt hat, das war die stellvertretende Bürgermeisterin und ich hatte die irgendwie mit Steinmeier verwechselt. Sonst kann ich nichts dazu sagen, um ehrlich zu sein, nee.
Hattest du mal Kontakt zu irgendwelchen Bundespräsidenten?
Nee, außer beim Aussortieren von meinem versterbenden Onkel, Großonkel, der hatte dann nämlich Fotos mit sich und Weizsäcker hängen und da habe ich die Bilder dann weggeschmissen und sonst hatte ich da keinen Kontakt zu, nee.
Weizsäcker. Das ist die alte Welt, ja.
Der Johannes Paul, da war ich irgendwie so 14 oder 15 und dachte, hey, was ist denn das für ein alter Sack, weg damit.
Johannes Paul II., der deutschen Politik, würde ich sagen. Ja, ich hab als Weizsäcker noch lebte, habe ich bei ihm angerufen, mal in seinem Bundespräsidentenbüro. Und da fand ich sehr stilvoll, sogar die Sekretärin von, ja, Weizsäcker war, als er lebte, der letzte Mensch, der George noch gesehen hatte. auch lebend. Ja, deswegen war Weizsäcker Sache. Natürlich, ja, war Anfang 30er, das war so sehr wichtig, der Weizsäcker. Und da sogar seine Bürofrau war adlig, und da habe ich mich wirklich erniedrigt, aber wohlig erniedrigt gefühlt, als ich da angerufen habe, ja. So, wenn Sie ein Bürgerlicher sind, wählen Sie bitte die 3 und so, ja.
Das würde ich aber auch mal wieder gerne, mich so erniedrigt fühlen, auf eine gute Art und Weise. Ja, wunderbar. Das glaube ich, das fehlt, ja.
Ja. Ja, die gute alte Welt. Wo waren wir? Genau, bei 1, 2 oder 3. Aber die Frage ist, ob wir das rausschneiden müssen, ne?
Was denn?
Ja, dass ich jetzt vom ZDF erzählt habe.
Du hast doch.
Aber übrigens, von wegen intellektuell versus intellektuell. Ich war ja dann bei dem Dings, bei den hier Landtagswahlen in sowohl Thüringen als auch Sachsen. In Thüringen, wir wurden dann 2014, seit 2014 ist der Bodo Ramelow schon, ne? Ja. Und da war also noch die Lieberknecht Ministerpräsidentin. Übrigens, die Lieberknecht auf ihrem privaten Facebook-Account, das habe ich ja noch gar nicht erzählt. Rate mal, was die für ein Projekt vor 3 Monaten geliked hat.
Die Lieberknecht?
Ja. Die ehemalige Thüringer Ministerpräsidentin.
Rate mal, was für ein Projekt die geliked hat.
Ja, ich sag's dir, damit der Podcast nicht so lang hier, und zwar unsere Schriftbilder.
Tatsache?
Ja, die wurden gepostet in so eine Gruppe, wo sie auch drin ist, und hat sie geliked und fand das also ganz toll. Und ich habe auch einen Screenshot davon gemacht.
Aber Jonas, ich muss dich bremsen, weil im Internet irgendwo ein Like setzen heißt nicht etwas ganz toll finden. Das heißt eigentlich nichts.
Oder? Naja, aber es war Christine Lieberknecht. Es gibt nur diese eine thüringische Ministerpräsidentin mit diesem einen Gebiss, ja. Tolle Frau. Und auch der Name, ne, Lieberknecht, der ist mir ja immer noch lieber als Wagenknecht.
Lieberknecht? Ja, tolles Wortspiel, danke dafür.
Das sollte kein Wortspiel sein. Ich würde mal sagen, wo waren wir jetzt? Schriftbilder, Lieberknecht.
Aber schützt das davor zu sagen, es sollte keins sein, wenn es eins war?
Da sind wir wieder beim Thema, ich kann doch gar nicht wissen, was es gewesen sein soll, bis ich wieder weitergelabert habe und so. Also das kommt ja alles nur, ich bin ja Vates, ne?
Mhm.
Ja, aber wir hatten noch irgendwie, was, wo waren wir denn? ZDF, Weizsäcker, hatten wir? Noch was, Lieberknecht? Wir hatten da noch irgendeinen Faden eben, oder?
Ich denke nicht, dass ich wüsste, nee. Aber ich möchte doch gerne, Jonas, ich dachte eigentlich, ich wollte von Anfang an fragen, was wir heute machen. Da wirst du natürlich sagen, ja, wir sprechen über den neuen Roman von Christian Kracht, was wir natürlich nicht machen. Aber dann, ja, es ist schrecklich. Aber dann erzähl doch nochmal bitte trotzdem deinen kurzen Ausflug in die Christian Kracht-Popgeschichtenwelt.
Ja, also ich kam zurück von einem Arzttermin, da Privatsphäre gilt, darf ich nicht sagen, von welchem, wäre aber sehr lustig, das zu erzählen, leider darf ich nicht.
Wie heißt noch, Gynäkologie ist für Frauen, wie heißt denn das Pendant nochmal für den Mann?
Keine Ahnung. Also ich ging zurück, Dresden, Neustadt.
Das ist peinlich, okay, ja.
Ist hoffentlich das letzte Mal, dass ich in der Neustadt gewesen sein werde. Wobei da ja ganz interessante Menschen rumlaufen, ne? Auch die attraktiveren und so. Aber da bin ich ja doch lieber bei meinen Rentnern im Zwinger als irgendwie bei.
Das ist auch mein Kulturwissenschaften-Frauenproblem, dass da in den Fächern, das spielt da in der
Gleichung. Ja, das ist dieses Gleichnis immer von der Wüstblume und so. Das Dumme ist, wenn du heute die Blume finden willst, musst du echt in die Wüste, ja? Und musst du in die Neustadt, und da ist eben die Frage, wie oft im Leben schaffst du sowas? Und ich.
Also Jonas kam gerade vom Urologen und ging dann zum.
Nee, das ist also eine Falschbehauptung, die ich hier anprangere. Übrigens, weißt du, die Eltern, welchen großen Kulturwissenschaftlers und Literaturfachmanns waren beide Urologen. Also wer kommt aus einer Urologendynastie?
Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Aber soll ich mal raten? Ja?
Ja, rate mal.
Welcher wäre nochmal? Aber was für eine...
Berühmter Literaturwissenschaftler. Ein Fürst.
Gibt es das, berühmte Literaturwissenschaftler?
Das ist der letzte Fürst der Literaturwissenschaft, der heute sogar, der wirklich gut davon leben kann und konnte.
Wer ist es denn?
Sehr gut. Hans-Ulrich Gumprecht.
Ah.
Und der Gumprecht kommt aus einer Urologendynastie. In München war ich ja, hatte ich so einen Dozent, der die rechte Hand damals vom Gumprecht war. Und genau, das zu Urologen, aber ich hatte nichts mit dem Urologen zu tun.
Aber meinst du, das könnte man freudianisch irgendwie deuten? Seine Urologenfamilie, Dynastie?
Ja, müsste man da erstmal gucken, was so seine Fachgebiete in der Literatur sind. Ja, da gibt's sicherlich einige. Also, wenn er Ben schätzt und so, würde ich sagen, klar, bei einer Urologendynastie. Ja. Aber bei anderen weiß ich nicht. Habe ich ja schon mal den schlechten Witz gemacht in diesem Podcast? Lieber als Urologen sind im Zweifel immer noch die Ufologen?
Nee, aber jetzt hast du es gemacht.
Finde ich. Das ist immer das Faszinierendere. So. Ich kam zurück vom Arzt, sage ich mal. Arzt ist auch irgendwie ein komisches Wort, ne? Mhm. Das ist auch so ein Mittelalter. Das
hört doch so an, ja, als wärst du auch direkt schwer krank gewesen oder so.
Ja, da werden die Meinungen jetzt der Hörer auseinandergehen, ne? Ich sage mal so.
Ja, wenn man bei Psychologen war, ist es ja kein Arzt. Aber gut.
Was laberst du vom Psychologen? Das ist der Psychologe.
Ach so, ja, gut, okay.
Ich sag mal,
ab zum antike Seminar.
Der Psychologe, da bist du wieder bei germanischer Mythologie und Loki und den Würmern zur Weide, was Loge vergaßen, so in diesen Schilling-Gedichten. Ich sage mal so, ich kam zurück und es hat geregnet. Ja, und es hat wirklich stark geregnet und ich habe ja nie, meine einzige Kopfbedeckung sind immer nur die Kopfhörer, wo ich dann entweder irgendwelche DDR-Marschlieder höre oder Ostpreußen-Lied, ihr dunklen Wälder und so und Choral der Zeit und der Elch horcht in die Ewigkeit. Übrigens, bei der Beerdigung von...
Der Elch horcht in die Ewigkeit.
Trauer...
Also ich bin ja...
Guck dir mal die Traueranzeige von Hildegard Höcke an. Google die mal jetzt, mach mal.
Hildegard, wer?
Hildegard Höcke.
Ja, Hildegard
was
Höcke.
Was
Traueranzeige von Hildegard Höcke.
Was siehst du da?
Ja, ach, irgendein Emblem, Hildegard Höcke, geborene Bartsch.
Und was ist das? Was ist das für ein Emblem?
Ich weiß es nicht. Ach Mann, weiß ich doch nicht.
Ich würde mal sagen, es ist ein Elchgeweih, oder?
Ach so.
Wo ich mal sagen würde, besser Ufologe als Urologe und besser Elchgeweih als Arschgeweih. Aber ich würde sagen, das Elchgeweih ist das Abzeichen für Ostpreußen. Was man auch auf Anbruch nachlesen könnte in dem Uwe-Wolf-Interview, wenn ich nicht auf privat geschaltet hätte, weil es mir zu peinlich ist, über Agnes Miegel und diesen Verlag da gesprochen. Ich bin ein Fan von Agnes Miegel, aber dieser Verlag geht halt gar nicht, wo das Buch erschienen ist. Und weil, das ist die Oma vom Höcke, die Hildegard Höcke, und weil die aus Ostpreußen kam und weil denen das so wichtig ist, das der Welt subtil zu zeigen, haben die dieses Elchgeweih auf die Traueranzeigen
gemacht. Also, Jonas,
und wer kommt auf so Dinge als Detektiv des Geistes? Ja, doch nur ich.
Nicht schlecht. Also, dass du rausgefunden hast, weil hier steht ja auch dann, möge etwas von ihrer Stärke auf uns übergehen. Björn und Nora Höcke. Das ist wahrscheinlich Bernd, ne?
Das finde ich mal ein bisschen, das finde sogar ich billig.
Ja, ist es auch, aber das ist jetzt nicht billig genug ist. Aber das ist doch wahrscheinlich die. Aber wie kommst du denn da drauf, die Traueranzeige von der Großmutter oder der Mutter von Björn Höcke zu suchen? Was glaubst
du? Sorry, sag mir doch mal irgendwas Beliebiges, wovon ich nicht auf irgendwas anderes Beliebiges springen kann und es dann so wirken lassen kann, als hätte ich mich damit ein Leben lang
beschäftigt. Den Podcast müssen wir abbrechen. Das mit dem Bernd war sowas von peinlich. Das kann ich nicht stehen lassen.
Nein,
das muss ich rauspiepen. Nein. Das ist so peinlich. Das geht nicht. Das kann ich nicht machen.
Ja gut, dann schneid es mal raus. Ja.
Nein,
oder sag jetzt noch mal dreimal Björn. Das würde helfen.
Nein, das mache ich auch nicht. Bitte weiter. Du wolltest irgendwas von. Nee, du wolltest eigentlich die Geschichte aus dem Antiquariat, aus der Buchhandlung erzählen.
Ach, es hat geregnet, stark geregnet. Aber wie man darauf kommt, ja? Geregnet, einzige Kopfbedeckung, kein Regenschirm, keine Mütze, sondern Kopfhörer und dann vom Kopfhörer auf Musik, von Musik auf Ostpreußen, von Elch auf Höcke, von Höcke auf Bernd, von Bernd auf ich muss es löschen und so. Jetzt können wir es doch wieder nicht löschen, weil wenn wir es jetzt löschen, wissen die Leute gar nicht, von was ich gerade rede. Also löschen wir es nicht.
Na, wir löschen das natürlich nicht.
Wir schneiden den Bernd nicht raus.
Du musst aber jetzt nicht noch drauf herumreiten.
Du hast doch Bernd gesagt.
Ich glaube, ich habe mich noch nie so dermaßen blamiert wie mit dieser. Ich weiß gar nicht, was es war, mit diesem Fauxpas. Das kann ich, glaube ich, nie wieder gut machen. Das ist, aber ich, trotzdem ist das jetzt kein
Grund, dir nicht es hat geregnet. Ja. Ich habe zu meiner Rettung eine Buchhandlung gesehen. Anscheinend darf die wieder öffnen. Und ich stand da direkt vor dem Krach. Das Titelbild sieht ganz nett aus. Ne? Das hat sowas von, naja, sah ganz nett aus.
Wovon hat das
will,
was? Das
mich ich will nicht hier zu privat werden. Das hat schon sowas,
Modernes, sagt man.
Also, aber was klassisch Modernes. Ja,
aber sowas.
Was Klassisches. Ja, so. Und ich habe mal reingelesen, weil ich weiß ja, der Kracht ist ja schon irgendwie klug, gewitzt. Das passt sehr zu ihm, das Wort.
Und, ja, das ist ein gutes Wort, ja.
Gewitzt. Es ist ja auch so. Ich habe reingelesen und ich habe auch ich lese ja so viel, dass ich auch dann belohnt werde mit Lese- und Finderglück. Also wenn ich ein Buch aufschlage, schlage ich selten an der falschen Stelle auf. Ja, und dann lese ich so, ja, ich hoffe auch, du findest irgendwann einen, der den Beutel wechselt und so. Und klar, das ist dann nett und dass die Welt eben trashig ist und dass die einzige, wie Lisa Eckert auch sagt, dass das einzige Ziel von der Beziehung ist, dass am Ende irgendwie die Frage nicht offen bleibt, wer wem jetzt irgendwie den Beutel wechselt. Aber du weißt ja, wenn man aus der George-Welt kommt, dann gibt es schon eigentlich noch das Hohe und das Edle und das Reine. Und es ist halt Krachts Job, das so ein bisschen zu subvertieren, dieses Ideal, was er auch gut macht. Aber in diesem Bereich, in diesem eng umzirkten, wie ich sagen würde, Bereich, ist er ein großer Könner. Nur tummle ich mich, solange ich noch kann und solange er noch nicht ganz indexiert ist, natürlich im anderen Bereich. Aber ich habe wohlwollend.
Ja, aber dafür haben wir dich ja auch eingestellt.
Ja, ganz genau. Hochbezahlt, ja. Ich sage mal so. Also, ich wollte das kaufen. Ich dachte, der Kracht ist lustig und auch, dass da so wenige Seiten davon bedruckt sind, finde ich auch ganz gut, ja. Dieses ganze, man kann wirklich an vielem sparen in der Welt, ja. Aber dann bei Büchern, das dann so wie
Reklamheftchen volldrucken.
Manesse Verlag oder was, ja, wurde da hier das Dings, wie heißt das denn? Dieses Augenglas da, Lupe und so. Ich sag mal so, ich wollte es eigentlich kaufen, bis ich dann meinen Blick hab schweifen lassen weiter auf das Neben- und Nachbarbuch. Und das war dann das Buch von Stuckrad Bache und Suter, wo auf dem Klappentext jeder Mensch, der dafür berühmt ist.
Ja, das ist aber, das kann dann nur ein Scherz sein. Das Buch hatte ich nämlich auch in der Hand, das kann nur ein Witz sein, dass jeder da...
Alles ein Dreck, ja. Aber ich war damals in der Jungen Union und ich wusste immer schon, dass ich nicht links bin, ja. Aber ich war damals noch nicht mal so konservativ, als ich den Stuckrad Bache gesehen habe in seiner Sendung, wo er den Sarrazin interviewt hat. Und trotzdem wusste man einfach, Stuckrad Bache ist einfach, ich will es auch ihn nicht aufwerten dadurch, dass ich ein Wort benutze, was mich irgendwie anfechtbar macht. Ich sage einfach, Stuckrad Bache ist uninteressant, sage ich mal. Ja,
oder ich sage, was hast du, bitte an alle jetzt, diese Bernds-Sache müsst ihr ignorieren, aber was die in diesem Buch da versuchen mit Suter und Barre, das ist ja im Prinzip das, was wir im Podcast die ganze Zeit machen, und zwar besser. Also das ist wirklich so dermaßen schlecht und langweilig. Da habe ich nämlich dann auch mal bei einem Kanten liegen sehen, da machen die genau das und sitzen dann am Strand und haben irgendwie eine bunte Badehose an und so. Also das ist wirklich... Es ist nicht so gut.
Es ist schlecht. Ich will auch nicht dann zu böse über den Stuckrad Bache reden, weil man ihm ja auch ansieht, dass er längst nicht mehr auf der Gewinnerseite des Lebens steht. Ja, so vorsichtig drücke ich mich mal aus.
Anders als bei uns, ja.
Für dich will ich nicht sprechen, aber bei mir sehe ich doch rosige Aussichten. Ich muss aber sagen, auch Sarrazin, also Stuckrad Bache, schlimm. Also da, wir haben ja angefangen mit Roland Freisler. Morde, sie sind ja ein schäbiger Lump und so, ja. Und da natürlich war der Stuckrad Bache sehr in der Freisler. Übrigens, Freisler ist an meinem Geburtstag gestorben. 3. Februar 45 wurde er weggebombt von den Amis. Das hat das Leben gerettet, glaube ich, dem Schlapprendorf, glaube ich. Naja, auf jeden Fall, Stuckrad Bache hatte was Freisler-mäßiges in dem Sarrazin-Verhör, aber auch Sarrazin ging nicht als Sieger raus, denn die haben ja Wer bin ich gespielt, ne? Weißt du noch?
Wollte der
Sarrazin ihn fertig machen, den Stuckrad Bache, indem er ihm auf die Stirn geklebt hat, Goebbels. Und da hat er Josef Goebbels geschrieben, aber er hat Josef geschrieben, aber mit F und nicht mit PH, wie er Goebbels geschrieben hat.
Ja, wurde. Das ist dumm.
Und das darf man schon wissen, wenn man ein richtiger Intellektueller ist.
Vielen Dank. Aber Leute, die richtig was auf sich halten, sagen, glaube ich, Stuckrad Bache.
Nee. Das ist falsch, ja, Stuckrad Bache.
Habe ich aber schon mal gehört, ich verrate nicht wo. Also, diese ganze Krachtgeschichte, ich möchte dazu auch was sagen, sonst hätte ich dir ja nicht gesagt, dass ich nicht dazu
erzählen. Ganz kurz müssen wir noch den
aber kürz doch mal ab jetzt, okay? Du hast ja, klar, das andere Buch gesehen, das gekauft und Kracht zurückgelegt.
Den Bogen schließen, der Kracht war auch dabei. Der Kracht hat über das Stuckrad Bache und Suterbuch gesagt, ich wäre gern dabei gewesen, und dann wusste ich ganz genau, wenn du da gern dabei gewesen wärst, dann wäre ich bei den Lesern deines neuen Romans nicht
dabei. Aber halt, stopp, Jonas. Es ist doch, weil das, was Harald Schmidt auch sagt, so, ja klar, hier mein Name, denkt euch irgendwas aus und schreibt das da drunter.
Ich weiß es
und
doch, das, ich weiß, glaub, dass Kracht, aber das Kracht super, einer von den Guten ist. Ja, ich weiß
ja,
das
ich
doch.
Ich weiß es. Ich wollte ja eben sagen, ich immer Kracht auf mein Leben verteidigt, aber mittlerweile nervt er mich nur noch. Auch wenn es ganz witzig ist, wie er erzählt. Und das ist schon fast das Witzigste in diesem ganzen Buch, weil diese Alkoholikermutter, die da jeden Tag oder mal eben zum Frühstück eine halbe Flasche Wodka trinkt, das ist für unrealistisch. Wer macht denn das? Das ist alles, ich meine, das sind so gesuchte Bilder, die stören mich, aber das kann man ja noch sagen. Okay, Buch war nicht so toll, aber viel schlimmer sind doch die, und deswegen das fällt irgendwie auf Krach zurück, sind diese ganzen Sekundärdiskussionen darüber. Die nerven mich so dermaßen, das ist ja gar nicht mehr auszuhalten.
Andere Stelle, die ich zufällig aufgeschlagen hatte in dem Kracht-Roman, war, dass die Häuser alle brannten, die Bourgeoisen von seinem Vater, da von seinem Springer-Vater kauften Häuser. Und später, als dann neue einzogen, brannte das auch. Die Häuser brannten, Häuser brannten, Häuser brannten. Das erinnert mich an syntaktisch immer an die Formulierung bei der Antifa so, die Steine flogen. Weil man kennt es ja, Steine fliegen und Häuser brennen. Das passiert halt mal, ne?
Ganz genau. Und da hat eben Kracht noch als Kind ins Waschbecken vom Springer-Chef gepinkelt. Aber das ist halt auch nicht mehr so erwähnenswert. Und wenn das schon das Erwähnenswerteste ist. Naja, aber wie gesagt, diese ganzen...
Sorry. Es sind Italiener und keine Italiener. Und es ist das Erwähnenswerteste und nicht das Erwähnenswerteste.
Was hab ich gesagt?
Ist das streberhaft jetzt?
Wahrscheinlich. Steht hier nicht.
Weil ich bin ein gebranntes Kind. Denn ich habe mal früher, als irgendwie so Klassenfahrt gab und gab was zu essen, und da habe ich Käse gesagt und alle sagten, oh, das heißt Käse. Und seitdem habe ich mich sehr geschämt und habe das dann so extra punitiv jetzt wieder nach außen gewendet.
Mit mir kann man es ja machen.
Das ist die Grundlage für diesen Podcast, ja.
Ja, denkst du, ja. Vielleicht bin ich, egal.
So, kommen wir zu Herrn Frisch und Herrn Gögel.
Ja, aber abschließend Moment mal. Jetzt noch ganz
hockst
kurz.
Hockst du in deiner Wohnung oder wurde die auch schon weggepfändet? Das hat der Gögel nämlich erzählt. Ich habe mir von beiden die Interviews im SWR angesehen und ganz ehrlich, man kann da viel sagen, auch gegen die Partei und Flügel und alles irgendwie widerliche Leute, aber diese beiden Leute, Herr Frisch und Herr Gögel, sorry, da kann doch nicht mal die ärgste in ihr Gehirn in Tatzpapier gewickelt habende Emanze behaupten, die wären irgendwie rechtsextrem. Und sogar die Frau Sabine am Orte hat es ja gesagt bei Meuthen hier, also bei Lanz über Meuthen, ich würde sie niemals rechtsextrem nennen, weil man macht sich auch doof damit, wenn man das machen würde, bei so Leuten. Ich habe mir also beide angesehen, also bürgerlicher geht überhaupt nicht als Typen, ja. Und da hat der Gögel so erzählt, von wegen das Problem, an dem das Abendland ja krankt und diese seidene Faden, an dem das Abendland hängt, die GEZ-Gebühr, ja. Und hat der Gögel gesagt, ja, das ist auch übertrieben und weltweit die höchste Abgabenlast und so, ja. Und da hat die Frau gemeint, die Frau Köster, die ja auch schon Harald Schmidt und Lisa Eckert und so, die ist wohl die Expertin für die nicht so ganz Linken da auf ihrem Sender. Naja, auf jeden Fall die Frau Köster.
Wie heißt
die? Frau Köster, wie heißt die mit Vornamen? Keine Ahnung. Aber Frau Köster zumindest mal, glaube ich. Und nicht Gabi Köster, die ist ja auch ein bisschen.
Gabi Köster, das ist aber Vietnam-Flashback bei mir.
Nee, Gabi Köster. Gabi Köster ist ja mittlerweile auch so in der Fraktion Stuttgart-Wache. Ne? Da weiß man bei beiden, die guten Zeiten waren in den
90ern. Aber Gabi Köster ist doch irgendwie Ritas Welt und in so einem asozialen Supermarkt an der Kasse sitzen.
Ja, und sexistische Witze über Männer, ja.
Oh, das ist aber so.
Die ich ziemlich ekelhaft finde, wenn Frauen die machen. Ne?
Aber andersrum ist okay.
Natürlich.
Ja, also müssen jetzt zum Ende kommen. Gibt es jetzt irgendwie noch einen Punkt bei diesem
Gögel? Müssen nicht die Frauen verteidigen, wenn es andersrum gemacht wird. Also der Gögel, da hat die Frau gemeint, die Frau Köster, man kann sich auch befreien lassen von der Abgabenlast. Und da meinte der Gögel, ja, bei mir haben sich Rentner gemeldet, da wird erst das Haus wird denen weggepfändet und dann erst können sich befreien lassen von der Abgabe, von der GZ-Gebühr und so. Und da merkt man, das ist wirklich ein toller Typ, der mich erinnert an so vieles Gute und Bürgerliche, an die Drohne Willi von Biene Maja, obwohl ja auch Biene Maja von einem nicht so ganz bürgerlichen Rechtsnazi-Extremisten-Reaktionären geschrieben wurde, Herr Bonsels oder wie der hieß, ne, wir jetzt neulich gesehen haben auf Twitter. Ich sage nur, Bernd Gögel, wie er von seinem Enkel erzählt, der ist ja auch schwarz und wie er sagt, schrecklich dieser Rassismus und so und alles vollkommen unironisch. Also sorry, da ist die AfD dann, was so Anfechtbarkeit angeht, auf einem guten Weg, wenn sie mit Herr Gögel und Herr Frisch es weiterhält. Meine ich unironisch, sind sympathische Leute.
Ich sage dazu nichts. Ich möchte fragen, was ist deine erste Assoziation bei Gabi Köster abschließend?
Dreibein.
Wieso der Dreibein?
Weil das so ihr Witz war.
Wie ging der?
Musst du googeln.
Ist zu sexistisch für uns?
Keine Ahnung. Ich kenne dich nicht so gut.
Okay.
Noch was ganz eher für Triceratops. Kennst du auch Ein Land vor unserer Zeit?
Ja, natürlich.
War damals mein Lieblingsfilm als Kind. Und vielleicht, wenn ich das als kulturkonservativer und sehr pessimistisch und melancholisch in die Zukunft blickender Zeitgenosse, in dem das Abendland noch lebt, aber sich schon windet und bald stirbt, wenn ich das als solcher mal sagen darf, in einem Land vor unserer Zeit war mein Lieblingsfilm als Kind, wenn es so weitergeht und wenn die Grünen hier bald mit ihrem Ökosozialismus regieren, dann muss vielleicht bald ein Film gedreht werden in einer Zeit nach unserem Land.
Und wen hast du jetzt gerade imitiert mit diesem Ökosozialismus?
Eine Version auch von, ja, was weiß ich, Uwe Junge oder was. Ich sage, Meuthen hat recht. Man muss es halt nur ein bisschen cooler und so machen und dann werden wir diese ganzen Leute auch noch los. Diese ganzen Leute aus dieser Online-Klapse, im Volksmund auch Twitter genannt.
Twitter ist wie ich ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
Ja. Sagst du als Roland Freisler und urteilst wie?
Mörder.
Wie viele Jahre Knast? Nee, aber Boah. Guck die mal an, die Aufnahmen da aus dem Volksgerichtshof. Ja. Übrigens, weißt du, welcher Politiker, die wir heute auch genannt haben, mit später Geld geraucht?
Eine Frage. Sagst du Politiker oder Politiker?
Politiker.
Okay.
Gut, es sei denn, ich bin auf Georg Kreisler Trip, dann sage ich Politiker. Aber was für ein Ticker ist ein Politiker? Woher kommt er und was will er von der Welt? Ich sag mal, welcher spätere Bundeskanzler saß bei Roland Freisler abgeordnet im Auditorium von der auf Fronturlaub?
Gerhard Schröder.
Gerhard Schröder ist 44 in Mossenberg.
Ja, ich
Roland Freisler ist
keine Ahnung, natürlich.
In Berlin gestorben. Helmut Schmidt, was dieser Mann alles erlebt hat, der saß da Anfang der 40er, als diese Leute.
Schmidt-Hype ist doch, das ist doch nicht auszustehen. Schmidt war so toll, das kann sich doch keiner mehr anhören.
Nee, ich mir auch nicht, aber das ist interessant. Biografisch, den Freisler da erlebt zu haben. Natürlich ist Weizsäcker viel interessanter, also lieber George als Freisler. Ne?
Eine Frage, ja, ist es jetzt, wir sind eigentlich schon fertig, aber ich frage es jetzt trotzdem noch. Wie findest du eigentlich Michael Schumacher?
Ja, Steuerflucht finde ich an sich nicht schlimm. Machen eigentlich alle, die ich gut finde.
Ja, ist doch, wollte ich sagen, Steuerflucht ist ja wohl. Also bei diesem Land würde ich auch fliehen, hätte ich Steuern.
Ja. Ist ja wohl. Ja, aber also Harald Schmidt macht es ja nicht, hat es mal gemacht, hielt es dann aber für uncool. Ich würde mal sagen, Schumacher, ich finde diesen ganzen Sport unangenehm. Also ich finde auch, wenn ich mir vorstelle, welche Leute finden Motorsport gut, das sind keine mir so sympathischen Leute.
Ja, natürlich. Aber es ist doch einfach, ich glaube, Michael Schumacher und diese Formel 1 Michael Schumacher Welt ist doch das letzte bisschen heile BRD Welt, das wir noch mitgekriegt haben. Weil sonntags morgens Kai Ebel im pinken Polohemd an einer Rennbahn, da geht da nichts drüber. Da weißt du doch, wenn das passiert, ist die Welt vollkommen in Ordnung. Das sind so meine Verbindungen, die ich mit Michael Schumacher habe. Da ist die Welt noch geordnet. Ja,
gab's ja auch den alten Witz, ne? So fängt Alpha und Omega der Rennsportfans-Welt. Ja, für den Christen Kain und Abel, für dich Kai und Ebel. Ja.
Ebel ist doch genial, oder?
Ja, klar. Muss man auch nicht mehr parodieren. Das leistet er selbst. Ich würde mal sagen, ich habe mich auch gestritten damals mit meinem ersten Fußballtrainer und da war ich oft auch in der Familie dazu Gast und eingeladen und der hat dann aber auch so einen Motorsportfan und ich habe damals mit 10 Jahren oder 12 gesagt, Motorsport ist doch gar kein Sport. Ja, ich so hellenisch gesinnt und damals schon georgisch gesinnt, ohne ihn zu kennen, George, schon damals irgendwie intuitiv, habe ich gedacht, Sport ist nur, wenn irgendwie auch Männer wie im Riefenstahl-Prolog sich da relativ schmerzlich bekleidet, auch dann da mal hinbegeben. Ja, aber dieses da im Auto hocken und dann sagte der Fußballtrainer auch, ja, das ist aber auch Konzentration und so und habe ich auch gedacht, boah, oder auch Leute, die Schach für einen Sport halten. Also wenn das alles geht, dann
aber das ist doch jetzt überhaupt nicht unsere Wertmaßstab an irgendwas, ob das jetzt Sport ist oder nicht. Ich finde, der Punkt bei Michael Schumacher ist doch wirklich, das ist doch der letzte Volksheld. Darauf können sich doch alle Deutschen einigen, auf Michael Schumacher.
Ich dachte, der letzte Volksheld wäre Andrea Berg.
Findest du?
Ich habe neulich, zufällig bin ich in die Abschiedsshow von Carmen Nebel geraten. Da habe ich das alles gesehen. Und da habe ich gedacht, meine Meinung vom Volk ist so, dass ich die für eine Volksheldin halte.
Ja. Also ich muss sagen, ich würde Andrea Berg nicht auf der Straße erkennen.
Ja, ich würde ihr nicht die Hand geben auf der Straße.
Ja, aber ich würde sie nicht mehr erkennen. Ich würde also nicht in die Verlegenheit kommen. Es sei denn, ich bin dann so höflich und sage schönen guten Tag. Ja, wer sind Sie denn?
Du wohnst in Leipzig, sieht doch eh jeder Zweite aus wie die.
Meinst du?
Die ist zwar, glaube ich, aus NRW, aber irgendwie hat die was Ossi-mäßiges, die Frau.
Das ist auch nochmal eine gute Frage. Wer kommt aus dem Westen und hat was Ossi-mäßiges? Aber die können wir uns gerne das nächste Mal aufsparen.
Im nächsten Podcast, der dann natürlich nicht mehr auf YouTube kommt, denn wir sind ja, wir sind zwar auch wirklich hart im Nehmen und mit dieser Welt auch und ihren Unbotmäßigkeiten vertraut, aber irgendwo ist jedem Irrsinn auch mal eine Grenze gesetzt.
Ja, mein abschließende, was habe ich noch abschließend? Ja, genau, geht zum ZDF, dann landet ihr irgendwann hier. Das ist also die Karriereleiter. Ja. Und in diesem Sinne.
Und ich hasse Schach auch deswegen, weil der Deutsche Schachbund sich abkürzt mit DSB und das ist nun nicht erlaubt in meiner Welt.
Schach, das müsste man auch nochmal drüber reden, wie man Schach eigentlich findet. das wirklich interessant ist oder ob das nur so, oh, ich bin interessant und klug, deshalb spiele ich Schach. Ja. Ob das auch so ein Medievisten-Syndrom, Medievisten- und Theologiestudenten-Syndrom ist, Schach.
Ganz genau.
Ich habe die Antwort vorweggenommen, aber in diesem Sinne eine gute Nacht und bis dann.